Popcorn Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. Liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Popcorn Culture. Nach unserer Sommerpause geht's wieder weiter. Für alle Liebhaber von Netflix und Co., für alle Serien-Junkies. Ich habe einmal mehr den legendären, unvergleichlichen, serienaffinen, cinephilen Jay Jakob Friedrichs hier. Jay, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Echt schön, wieder hier zu sein und über eins meiner Lieblingsthemen quatschen zu können. Ja. Worum geht's heute, Manu?
Ja, worum geht es heute?
Oder muss ich mich eigentlich noch vorstellen?
Ich sag doch lieber selber ein paar Takte zu dir, das ist besser. Jay, du bist eine Legende, eine Comedy-Legende. Du bist bei Nimm 2, jetzt Super 2 mit dabei, bist die gute Hälfte des Duos.
Genau.
Hast wirklich seit Jahrzehnten auch Comedy und Musik gemacht in der christlichen Szene und weit darüber hinaus und bist ein absolut kunst- und kulturaffiner Mensch, der jetzt in zwei Podcasts mit dabei ist, mit dem Gofi zusammen, Hossa Talk, der ist ja inzwischen wirklich zur Einrichtung, zum Grundbestand christlicher Podcasts in Deutschland geworden, und einen neuen Podcast habt ihr lanciert, der nennt sich Cobains Erben, da geht es jetzt wirklich im engeren Sinne um Kunst, da habt ihr was ganz Neues gewagt. Also super Initiativ, was ihr da am Start habt. Und eben, du warst schon ein paar Mal mit dabei bei Popcorn Culture. Von dem her, alle, die sich in diesem Podcast auskennen, die werden deine Stimme schon kennen.
Und es ist immer wieder schön, dabei zu sein. Wie gesagt, das ist. Ich freue mich immer über die Einladung.
Ganz, ganz meinerseits. Und heute geht es um The Boys. Jetzt muss ich das mal sagen.
Genau.
Das ist eine Amazon Prime-Serie, also kein Netflix-Produkt, sondern ein Amazon-Produkt, ein sehr erfolgreiches sogar. Worum geht's da so? Das klingt ja so, also meine Tochter hat heute die Vorbereitungen angeguckt und gesagt, was The Boys, unterhältst du dich über kleine Jungs und so? Was machst du jetzt? Was machst du da mit dem Jay und so? Ja, worum geht's denn bei The Boys?
Naja, The Boys ist im Grunde eine saustarke Satire auf das Superhelden-Genre, könnte man sagen. Gleichzeitig aber auch eine total starke Satire überhaupt auf den American Way of Life, möchte ich mal so sagen. Also es geht um Superhelden, die und im Grunde geht es auch ein bisschen weiß, ein Stück weit um diese ganze digitale Fame-Kultur, ne? Mit irgendwelchen Influencern und so weiter. Und bei The Boys sind die Influencer eben tatsächlich Superhelden. Also es gibt richtige Superhelden, die mit Superkräften und allem drum und dran, wie man das so kennt. Und die sind aber ein bisschen anders, als man das aus den DC- oder Marvel-Comics kennt. Also zumindest hinter der Tür. Also nach außen sozusagen repräsentieren sie auch das Gute und den Kampf gegen das Böse und so. Aber eigentlich steht hinter ihnen eine riesige Marketingmaschine, die jeden ihrer Einsätze filmen und ins Netz stellen und Fanprodukte verkaufen. Also ein Riesenapparat, der sozusagen diese Superhelden auf Schritt und Tritt begleitet und sozusagen deren Kräfte und deren Kampf für das Gute medial ausschlachten. Und hinter den Kulissen merkt man nicht nur, dass das irgendwie wie man das von normalen Comics kennt, auch normale Menschen sind, sondern dass das schon ganz schön dubiose Figuren sind. Also da verrät man nicht zu viel. Das ist eigentlich kein Spoiler, weil das wirklich ganz schnell rauskommt sozusagen. Also die haben echt schon ganz schön üble Dinge auf dem Kerbholz. Und leben aber nach außen eben das perfekte Helden-Fernsehleben sozusagen.
Ja.
Genau. Und im Grunde geht es in dieser Serie um eine Gruppe, nämlich die Boys, die im Geheimen versuchen, gegen diese Superheldenmachenschaften zu arbeiten und die zu entlarven und die quasi, also quasi der Welt zu zeigen, was das eigentlich für üble Gestalten sind.
Ja.
Ja, und das ist sozusagen die Grundgeschichte und das Ganze wird in unglaublichen Bildern auch sehr spannend, mit durchaus sehr spannenden und sehr witzigen Szenen, sehr blutigen Szenen, also die spart nicht an Gore und an wirklich makaberem schwarzen Humor. Ist nicht unbedingt eine Serie für jemanden mit schwachen Nerven, würde ich mal sagen. aber wenn man Spaß an schwarzem Humor hat und dazu vielleicht sogar noch Superhelden mag, ist das also meines Erachtens wirklich eine der besten Serien ever. Also wirklich. Ja. Ganz, ganz stark.
Ja, also der Ton, vielleicht kann ich so viel schon sagen, da sind wir dann auch schon bei den Lieblingsszenen. Der Ton wird eigentlich mit der Eröffnungsszene gesetzt und das darf man, glaube ich, auch erzählen, weil das tatsächlich buchstäblich die ersten Minuten passiert. Eröffnungsszene ist da dieser Howie Campbell, ein ganz unschuldiger, College-Jungen-mäßig aussehender, harmloser Typ, der da seiner Freundin, glaube ich, zum Abschied vor einer Reise irgendwie einen Kuss auf die Wange drückt oder irgendwie so, und dann rauscht in einer atemberaubenden Geschwindigkeit einer dieser Superhelden vorbei und läuft quasi praktisch durch seine Freundin durch. Also die verspritzt es nur noch in alle Himmelsrichtungen und er hält dann einfach zwei Handstummelchen noch in seinen Händen und der Rest seiner Freundin hat sich in Kleinteile aufgelöst. Das ist so die Eröffnungsszene, da merkt man dann auch, für wen das was ist und für wen nicht.
Ganz also genau. Und der Superheld A-Train ruft noch so einen Entschuldigung, irgendwie so zurück und rennt weiter.
Ja, genau. Der hält kurz, guckt zurück und sagt so, ja, sorry, genau, und weiter geht's. Und das, da merkt man auch, was da vielleicht bei diesen Superhelden schiefläuft, gell? Hast du eine andere Szene noch, die dir in Erinnerung geblieben ist?
Ah, es gibt natürlich mehrere. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr eindrücklich finde, du hast in der, also in, so dieses ganze Superhelden-Genre, wie es hier präsentiert wird, hat ja vom Subton ist das im Grunde auch eine Persiflage auf dieses ganze amerikanische Tele-Evangelisten oder Telechristen-Ding sozusagen. Ne? Das sind ja auch ganz viele Leute, wo dann irgendwelche Superprediger, wo dann irgendwann irgendwelche Skandale rauskamen und also alle solche Sachen. Und das wird natürlich persifliert, aber eben nicht nur im Subtext, sondern tatsächlich auch, es gibt so eine Szene, da wird quasi so eine Art christliche Megachurch-Evangelisationsveranstaltungen gezeigt. Also so Jugendcamp-mäßig, 10.000 Jugendliche kommen da zu so einer Veranstaltung mit Rockmusik und so und Jesus-Liedern und so. Und da sind eben auch die Superhelden, die natürlich ein konservatives Wertebild verkörpern, sozusagen, die sind dort involviert und treten dort quasi auf. Also als speziell von Gott begabte Menschen sozusagen.
Genau.
Und machen dann Werbung für den christlichen Glauben. So. In einer schon manchmal recht bigotten Art und Weise. Und da ist dann diejenige, die auch eine der Hauptfiguren in der ganzen Serie ist, Starlight, die sozusagen neu in dieses ganze Team der Superhelden, die so ein bisschen ja auch die Gerechtigkeitsliga oder die Avengers irgendwie persifliert, sozusagen. Es gibt so eine Gruppe von, wie viel sind das? Sieben oder was?
The Seven.
Ja, die heißen genau. The Seven. Ja, The Seven, genau. Also Haupthelden, die größten. Also es gibt noch ganz viele kleine, die auch irgendwie ihren eigenen YouTube-Kanal haben. Aber das sind sozusagen die quasi hauptpromotet werden. Und Starlight kommt dort neu dazu. Und sie wird von einem dieser Superhelden sexuell missbraucht, auch wirklich ziemlich übel. Und dann kommt sie zu diesem christlichen Event. Und dort spielt sie erstmal das ganze Spiel so mit. Mhm. Und irgendwann hält sie es nicht mehr aus und packt dann sozusagen auf der Bühne aus, was ihr widerfahren ist, dass sie missbraucht wurde. Und das ist schon, da wird es dann plötzlich auch sehr ernst, finde ich. Das nimmt die Serie dann wiederum sehr ernst. Ja. Ne? Sexuellen Missbrauch und sowas. Und die Leute wissen aber gar nicht ganz genau, wie sie damit umgehen sollen, weil eigentlich sind das doch die guten Superhelden, die nichts Böses tun. Und dann wird so dieses Bekenntnis, was sie dort macht, gleich wieder medial ausgeschlachtet. Man denkt, oh, jetzt kriegt diese ganze Szene einen Bruch. Aber nein. Der ganze Zirkus geht einfach weiter, das wird eingebaut. Der Superheld, der sie da missbraucht hat, The Ocean, legt ein Reuegeständnis vor der Kamera ab und so weiter. Er wird verbannt und so weiter. Aber so dieses ganze Ding, ne? Also wo man das sozusagen auf die Bühne bringt, bei dieser Evangelisationsveranstaltung und sie mit Tränen in den Augen legt sie dieses Bekenntnis ab. Also das ist schon eine sehr, sehr starke und eindrückliche Szene. Ja. Vor allen Dingen, wenn es dann quasi genauso weitergeht wie bisher.
Ja. Und Wahnsinn. Das ist wieder, also da müssen wir unbedingt drüber sprechen, über diese Kritik an einem amerikanischen oder nicht nur amerikanischen, eigentlich an einer typisch westlichen Celebrity-Kultur. Genau. Und dann natürlich auch die Kritik an diesen christlichen Superhelden. Also das ist schon, ich finde das ganz, ganz bemerkenswert umgesetzt. Bei allem, auch bei allem Humor und bei allem makaberen und schwarzen Humor, den die Serie aufweist, sind da wirklich auch sehr, sehr ernsthafte und auch wirklich so gesellschaftskritische Akzente gesetzt. Das finde ich schon spannend. Es gibt ja noch eine Szene und wir haben uns ja vorhin verständigt und du wolltest die einfach nicht erzählt haben.
Eigentlich ist das meine Lieblingsszene, aber ich finde, die darf man nicht verraten.
Und ich will das jetzt natürlich auch nicht tun, ich will hier nicht den schwarzen Peter ziehen, aber man darf es vielleicht so sagen, am Ende der zweiten Staffel.
Also wirklich die allerletzte Szene.
Die letzte Einstellung, da wartet so irgendwie eine ikonische Szene mit Homelander, mit dem Chef oder dem glorreichsten dieser sieben Superhelden, wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist jetzt wirklich sehr bemerkenswert. Das hat man im Superhelden-Genre so noch nicht gesehen.
Und auch im Fernsehen nicht. Also, ne, wenn man an Fernsehserien denkt, was sich dort getraut wird, quasi zu zeigen, zu zerstören, zu dekonstruieren, das ist schon echt ein starkes Stück. Und wir verraten nicht mehr. Guckt euch das an. Also.
Es würde zu viel Spaß machen, Jay, das jetzt zu erzählen, aber wir lassen das jetzt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich muss echt sagen, ich bin von der Serie total überrascht worden. Ich habe einen Mordspaß gehabt bei der Serie. Und ich war völlig, wie soll ich sagen, auf dem rechten Fuß, müsste man sagen, erwischt. von der Serie. Ich habe nicht so viel erwartet, da mal reingeguckt und war total, total begeistert. Eben von der Art des Humors und dann auch von der Tiefe und von den kritischen Akzenten. Ich fand das ganz sensationell.
Natürlich also ging's mir auch. Also ging es mir übrigens ja auch. Ne? Ich wusste nichts, ich kannte auch die Comics nicht. Es ist eine Comic-Verfilmung. Ja. Und ich hatte nur gehört, ja, The Boys, neue Serie, Superhelden, Satire, irgendwie sowas habe ich gehört. Und da das mich genremäßig anspricht, habe ich dann gedacht, gucke ich mal rein. Und dann kommt diese Eröffnungsszene, die du geschildert hast. Und ich denke, what the?
Ja.
Was passiert ja hier? Und dann war ich quasi schon hooked. Ne?
Ja, ja.
Aber ich muss dann auch sagen, ne, also diese Balance, die hinkriegen aus wirklichem Popcorn, also aus einer Popcorn-Serie, aus ganz schwarzhumorigem, aus spannenden Action-Anteilen und dann aber einer echten Tiefe auch. Also ja, das ist schon echt stark. Also das hat man nicht so oft. Also ja, dieses, das ist ein Genre-Mix irgendwie. Ne?
Ne?
Es ist, man absolut kann nicht genau sagen, was ist das eigentlich?
Ja, ja.
Außer Satire.
Also. Es macht natürlich schon besonders Spaß jetzt für mich und auch für dich, weil wir ja halt die ganzen Marvel- und DC-Serien, dieses Marvel-Universe genau und dieses DC-Universe ein bisschen verinnerlicht haben. Und ja, auf diesem Hintergrund ist es natürlich auch eine bitterböse Satire auf dieses ganze, auf diese ganzen Superhelden-Universen, auf diese Saubermänner, die da das Gute verkörpern. Und da merkt man, die Helden von The Boys, also diese Seven, diese Superhelden, sind tief zerbrochene und korrumpierte Menschen. Und das macht schon Spaß, das auf dem Hintergrund auch so zu sehen. Man muss auch sagen, also Anthony Starr hat ja eine der Hauptrollen, der spielt ja den Homelander.
Genau.
Und ich finde den schon, also der wurde auch ausgezeichnet mehrmals für diese Rolle. Ich finde den schon großartig. Und ich habe den übrigens gekannt, hast du das gecheckt, dass das der Schauspieler, also die Hauptfigur ist von der Serie Banshee. Hast du Banshee mal geguckt?
Ich habe Banshee gesehen, aber ehrlich gesagt habe ich das nicht geschnallt. Ich habe das irgendwann gelesen und dachte, ach ja genau, daher kenne ich den.
Ja.
Ich habe es beim Gucken der Serie nicht geschnallt.
Ja, also, so ging es mir auch. Weil der
bei Banshee mochte ich immer sehr, sehr gerne. Also,
ja. Ich hab die geliebt, Banshee, ich habe die Serie geliebt und fand ihn da auch schon sehr stark. Also
genau, aber da spielt er ja quasi eine positive Rolle.
Ja.
Und hier jetzt schlüpft er in dieses schmierige Soziopathen-Ding irgendwie im Superheldengewand, auch in diesen amerikanischen Farben ist sein Kostüm, ne? Ist ja ein Pendant im Grunde zu Superman, quasi unverletzbar und kann fliegen und hat eine enorme Kraft und so.
Laseraugen.
Also genau.
Ja.
Stimmt, die Laseraugen. Oh Gott, oh Gott, da denke ich natürlich auch gleich an eine Szene wieder, die man fast auch nicht verraten darf, weil die so finster ist. Du weißt, von welcher Szene ich spreche, nicht wahr?
Ja. Ich glaube schon, ja. Genau. Oh mein. Ja, lass uns mal so ein bisschen auf der Metaebene das Ganze wahrnehmen, auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Also die Serie beinhaltet auch ganz viele gesellschaftskritische Momente. Und ich würde sagen, ein ganz offensichtlicher Kritikpunkt oder ein ganz offensichtliches Motiv, das die Serie verfolgt, ist so diese Social Media Celebrity Culture ein bisschen zu hinterfragen oder zu unterlaufen. Also es wird so deutlich, und im Prinzip ist das ja total realistisch, wenn es Superhelden gäbe, dann würde man die genauso promoten. Da würde ein Riesenapparat dahinter stehen, da würden YouTube-Channels eröffnet, da würde man Instagram-Reels raushauen und TikTok-Videos und weiß nicht was. Das würde man dann so verwurschten. Und die Serie macht deutlich, wie schnell das zu einer doppelbödigen Geschichte wird, weil dann halt eine ganze Armee von Leuten da im Hintergrund schauen, dass du im besten Licht dargestellt wird und dass du nach vorne, nach außen die beste Figur machst. Ja?
Ganz genau, ganz genau. Und du quasi nur noch so tust, als ob du wahres Leben präsentierst. Aber in Wirklichkeit ist das alles halt inszeniert und hohl. Oder eben auch so geschnitten, dass es gut aussieht. Ne? Wie ist es? Ich habe heute habe ich das gehört oder gelesen, dass ja quasi der, also Media, also ist ja, steht ja für etwas vermitteln, ne? Also steht genau. für den, der zwischen zwei Personen steht und der einen etwas von dem anderen vermittelt. Aber es ist natürlich in der heutigen Zeit, ist diese Media ja gelenkt, ist sie ja nicht mehr, ist sie ja immer zurechtgebastelt und zurechtgeschnitten. Also wenn ich auf YouTube ein Video hochlade, lade ich ja kein perfektes Video, also kein roughes Ding hoch, sondern dann habe ich die Szene, keine Ahnung, 10-mal aufgenommen und lade die beste hoch. Ist ja logisch, ne? Ja, man will sich ja präsentieren. Man will, dass die Leute einen guten Eindruck von allem haben. Ja. Ist ja auch völlig legitim. Irgendwie, aber als Zuschauer denkst du kriegst das reale, wahre Leben mit, aber in Wirklichkeit ist es ein inszeniertes Leben. Ja, und das wird hier deutlich vorgeführt in dieser Serie.
Ja, und auch so dieser, ich sage jetzt mal, dieser kapitalistische Aspekt, dieser Vermarktungsaspekt. Es wird alles, das Gute, alles, was geschieht, wird sofort irgendwie umgemünzt in Merchandising-Produkte. Man kann dann T-Shirts kaufen und so. Starlight wird dieser Neuzugang unter den 7 Superhelden, die wird ganz klar profiliert. Die muss quasi auch marketingtechnisch dann eine Lücke ausfüllen. Die braucht ihre Identifikationsfiguren beziehungsweise soll eine Identifikationsfigur werden für dann entsprechend für junge Mädchen und weiß nicht was. Genau. Und das wird alles nach marktlogischen Prinzipien wird das durchgestylt. Und was dann eben deutlich wird, ist hinter all dieser Professionalität der Charakter der Leute. Die Integrität der Betroffenen fällt dabei völlig unter den Tisch oder ist völlig irrelevant.
Genau, ja. Genau. Und es ist wichtiger, was die Leute, also was der Zuschauer über die Helden denkt, als wie sie wirklich sind.
Exakt.
So. Und das hast du ja natürlich im ganzen Multimedia-Business, ist das ja im Grunde nicht viel anders, also jetzt ohne Superhelden. Aber man könnte ja auch sagen, ich habe irgendwann gedacht, das ist schon spannend, wie das so, also dass diese Serie das so aufgreift, weil im Grunde sind ja die Superhelden die Heiligen der Neuzeit. Ne? Also, ja. Also die, wo man früher gesagt hätte, ja, St. Martin teilt seinen Mantel und gibt ihm den Bettler und das ist ein heiliger Mensch. So werden in der Neuzeit, die moderne Mythologie von Heiligen, könnte man sagen, sind Superhelden. Die sich einsetzen im Kampf gegen das Böse und die Welt vor, keine Ahnung, Bösewichten retten und befreien und so weiter. Das sind die modernen Heiligen. Und The Boys karikiert das halt bis zum geht nicht mehr, weil es halt sozusagen zeigt, naja, im multimedialen Zeitalter sind dann aber die besten, also die am besten vermarktbaren Heiligen, Superhelden, die überhaupt keine Skrupel haben, die ein schräges Ding nach dem anderen drehen und es aber halt zu verkaufen wissen.
So. Ja.
Und ich meine, letzten Endes, ich meine, in unserer ganzen YouTube und TikTok Welt, aber auch natürlich schon in der Fernsehwelt und sonst wie, das, also nach diesen Gesetzmäßigkeiten funktioniert das ja alles auch ein Stück weit. Ne? Du willst ja glauben, dass der dir da was erzählt, integer ist. Will man ja. Also, ne, das, ich meine, wir sind ja auch ein Teil dieses Business mit unserem Podcast und du ja auch und so weiter. Und natürlich möchte man als Zuhörer dir vertrauen als Podcast-Mensch. So, und, ja. Und wir leben davon, dass wir aber auch uns ein Stück weit inszenieren. Und The Boys treibt das natürlich auf die Spitze, wie weit das gehen kann.
Ja, und das trifft aber schon einen Punkt, der mich auch seit längerem beschäftigt, weil das ja auch eben sehr viel natürlich mit unserer Zeit, auch mit den technischen Entwicklungen und so weiter zu tun hat, aber sich natürlich auch widerspiegelt eben in dieser christlichen Szene, vor allem, das wird in The Boys auch ausgeschlachtet, natürlich in dieser evangelikalen Szene, in der wirklich so christliche Superstars hervorgehen, das gibt es ja in anderen Konfessionen oder Bewegungen, gibt es das jetzt nicht unbedingt so. Also der Papst ist natürlich auch ein Superstar, aber in einer ganz anderen Weise, der ist quasi der Star auch qua Amt. Und das war auch der alte, der letzte, vorletzte Papst, Johannes Paul, der, wie viel der auch, war das auch noch, auch wenn man ihn nicht mehr verstanden hat und der nur noch irgendwas vor sich hingebrabbelt hat, da hat ihm die Bewunderung der Leute doch gegolten, weil er einfach ein Amt inne hatte. Aber das ist ein bisschen was anderes bei diesen charismatischen Persönlichkeiten, die jetzt auch im amerikanischen Fernsehen und in den Mega-Churches gehypt werden, die gelten schon ein bisschen als christliche Superhelden, die ein unglaubliches Charisma auch an den Tag legen, eine Redebegabung, eine Begabung, Menschen bei ihren Gefühlen und Emotionen zu packen, eine Menge in Bewegung zu versetzen. Das ist ja schon, und also ich sage das auch nicht ohne Bewunderung, weil ich habe ja zahlreiche Konferenzen besucht und diese ganzen Ausnahmekommunikatoren live miterlebt. Und das ist einfach ein Erlebnis. Das sind wirklich one in a million begabte Leute, die Hunderttausende in ihren Bann ziehen können. Das ist schon, das hat einfach was, aber das hat eben auch etwas Unheimliches irgendwie.
Ja, genau. Ich meine, und wie gesagt, was ist denn dann, also was ist real? Ne? Ich meine, Fernsehprediger-Skandale hatten wir in den 80ern noch und nöcher, aber das geht auch durch diese amerikanische Megachurch-Kultur, zieht sich das ja quasi fort. Jetzt vor kurzem, also gerade der große Skandal mit dem wirklich super bekannten Ravi Zacharias, der sozusagen der Star unter den christlichen Apologeten war. Ich meine, zu seiner Beerdigung hat der amerikanische Vizepräsident gesprochen. Ja, der Penn damals noch, ne? Penn hieß der, oder? Der Vize?
Also, jetzt fragst du mich was.
Also der Vize vom Trump. Jetzt bin ich gerade kurz unsicher, ob das wirklich stimmt. Also der hat zu dessen Beerdigung gesprochen. Und ein paar Monate später kommt raus, dass dieser Ravi Zacharias, der immer der Inbegriff von Integrität war, ne? Weil der hat sich immer mit den kritischen Anfragen an den christlichen Glauben beschäftigt und versucht, darauf Antworten zu geben. Und er hat immer sozusagen repräsentiert die Suche nach Wahrheit und nach Echtheit und immer versucht, sozusagen Werbung zu machen für den christlichen Glauben, dass man sozusagen, wenn man tief schaut, dann wird man finden, dass dieser Glaube wahr ist und so weiter. Stellt sich raus, dass der nicht nur sexuelle Affären hatte, wie man das durchaus eben aus dieser Fernsehpredigerwelt kennt, sondern wirklich Frauen sexuell missbraucht hat, sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und zwar wirklich ziemlich übel. Also da kamen dann nach und nach immer üblere Geschichten raus, wo du dann irgendwie denkst, ja mein... Und das ist dann plötzlich super nah dran.
Ja.
An The Boys. Weißt du, das ist im Grunde eins zu eins auf christlich das, was The Boys auf Superhelden darstellt.
Ja,
und
ja.
da denkt man sich dann, oder da fragt man sich dann natürlich schon, boah, meine Güte. Also ich frage mich manchmal, ist diese ganze multimediale Welt, in der wir leben, hilft das eigentlich? Und hilft das auch sowas wie dem christlichen Glauben, wenn dann immer, keine Ahnung, der nächste Star für 10 Jahre gefeiert wird und die Leute, und auch dieser Ravi Zacharias, der hat wirklich unglaublich viele Menschen zum christlichen Glauben gebracht. Durch seine Bücher, durch seine Talks, durch seine Fernsehauftritte und so weiter und so fort. Naja, und dann denkst du halt irgendwie, ist die Welt halt etwas dubioser natürlich, als es dann auf der Bühne den Anschein hat. Und,
ja. Also ich finde, das Ganze ist eine ambivalente Geschichte. Eben, du hast natürlich, übrigens der Vizepräsident, der hieß doch Mike Pence, den hast du gemeint, gell?
Mike Pence.
Ja, danke. Das war ja auch wirklich ein strammer Evangelikaler, ist mir ja immer noch ein kleines Stücklein unheimlicher gewesen als Donald Trump, weißt du, weil der hat das wirklich ernst gemeint, oder? Bei Donald Trump hast du immer sagen können, ja, so, der hat sie auch nicht, der hat auch eins an der Waffel, aber bei Mike Pence hast du, der hat das wirklich ernst gemeint. Ja, gut. Aber ich finde, das ist das Ambivalente. Du hast durch die Technik und durch diese ganze Social Media Kultur und so weiter, hast du Möglichkeiten, dich persönlich zu äußern und Anliegen weiterzugeben und dich als Person auch transparent zu machen und so, die man früher nie hatte. Aber es gibt auch eine Eigendynamik und Eigenlogik dieser Medien, die dich dann in den Arsch speisen kann irgendwie. Oder die halt gewisse, sag jetzt mal, gewisse doppelbödige, heuchlerische Entwicklungen auch befördert. Und ich, also genau. mir kommt da halt in den Sinn, ich habe ja, du hast ja den Podcast auch gehört, The Rise and Fall of Mars Hill, diese Geschichte von Mark Driscoll, einem absoluten Ausnahmetalent in der evangelikalen Szene, junger Typ, der in seinen frühen 20er Jahren im Wohnzimmer eine Gemeinde gründet und die Gemeinde hat 10 Jahre später 15.000 Gottesdienstbesucher, die feiern in Stadien, haben 10 verschiedene Locations, das ist so der Superstar, the Rising Star der konservativ-evangelikalen Szene in den USA gewesen. Und der hat ja auch als wirklich so als einer der Vordenker, hat er auch die technischen Möglichkeiten ausgenutzt. Einer der ersten, der Videopodcasts gemacht hat. Ich habe vor 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren habe ich angefangen, Podcasts zu hören wegen Mark Driscoll, weil der hat Video und Audio, hat er alles auf Podcasts veröffentlicht und der ist natürlich auch dann so in Social Media ist der wahnsinnig präsent gewesen. Und da hieß es dann, mir ist das halt geblieben in dem Podcast, der sensationell produziert ist von Christianity Today, wirklich wahnsinnig gut gemacht.
Sehr hörenswert, hörenswert.
Absolut empfehlenswert. Aber da haben sie dann in der Einleitung oder im Trailer noch, im Jingle drin, haben sie diesen Satz, warum bewerten wir oder warum achten wir Charisma höher als Charakter, ja. Und das ist mir jedes Mal, ist mir das ein bisschen schräg im Hals stecken geblieben, weil ich gedacht habe, ich war ein totaler Fan von Mark Driscoll. Ich habe den geliebt, weil er so konfrontativ war und weil er irgendwie mit einem Anspruch aufgetreten ist, den ich mir selber eben nie abbringen konnte. Ich bin ja immer viel zaghafter und zweiflerischer unterwegs gewesen, deshalb hat mich der so fasziniert, weißt du. Aber ich war ein Fan von ihm. Und ich hätte überhaupt nicht gesagt, dass ich Charisma höher bewerte als Charakter. Der Punkt war einfach, das Charisma war völlig offensichtlich. Wenn man eine Predigt von dem gehört hat, hat man gemerkt, das ist ein absolut outstanding Kommunikator. Der hat eine unglaubliche Begabung, Inhalte und popkulturelle Referenzen und Humor und Stand-up-Comedy-Einlagen miteinander zu verknüpfen. Das war offensichtlich. Sein Charakter kann ich ja aus 3000 Kilometer Entfernung nicht beurteilen. Und wenn der erzählt von seiner Frau und seiner Familie und wie er mit seinen Freunden unterwegs ist und so, dann denke ich jetzt mal, ja, das ist ein ganz feiner Mensch auch, ein ganz, das, so, da gehe ich mal von aus.
Ja? Genau. Und du hast jetzt natürlich noch nicht verraten für die Leute, die mit der Geschichte nicht vertraut sind, dass es dann um, keine Ahnung, wann war das, 2013, 2014 oder so, ist diese Gemeinde quasi fast über Nacht implodiert. Also diese Riesengemeinde, weil es eben eine ganze Menge Skandale um diesen Mark Driscoll gab und auch vor allen Dingen ganz viele Menschen sich gemeldet haben, die gesagt haben, also der hat uns nicht gut behandelt. Also oder die Art und Weise, wie er über die Bibel gelehrt hat, das hat unser Leben zerstört. Also wir leiden unter religiösen PTSD, also so, ne? Und das wurde dann untersucht und so weiter und er hat dann den Dienst quittiert. Und da, also das war ein Riesending damals, dass dieses mega gehypte Unternehmen, kann man sagen, Mars Hill Church in Seattle, dass das dann quasi wirklich über Nacht von der Bildfläche verschwunden ist und dieser eben zusammenhängt mit dieser Figur sozusagen. Also der Erfolg hing an der Figur und der Niedergang hing auch an der Figur. Ja. Und es ist ja immer leicht, mit dem Finger zu zeigen, ja, der hat was Böses gemacht, ne, wie ich das jetzt auch bei Ravi Zacharias gemacht habe oder so. Aber ich denke, was uns das lehrt irgendwie oder was uns das lehren könnte, ist, dass wir, ich finde, in der kirchlich-christlichen Welt uns nicht auf dieses Saubermann-Spiel einlassen dürfen.
Ja.
Also, ne, wir brauchen Menschen, die zu ihren Fehlern stehen. Und wir brauchen Menschen, die sozusagen sich öffentlich entschuldigen für Dinge, die sie falsch gemacht haben. Und wir brauchen Menschen, denen Charakter wichtiger ist als Erfolg, sage ich jetzt mal. Und das ist ganz schön schwer, weil wenn du erstmal Erfolg hast, ist das Spiel zu spielen, das Business zu machen, sage ich mal, das ist quasi um die Ecke.
Also, ne? Und da hängt ja dann auch sehr viel dran. Also wenn du mal Leiter einer Kirche bist mit irgendwie 200-300 Angestellten und 15.000 Gottesdienstbesuchern und weiß nicht was, einem zig Millionen Budget und so, da muss der Laden laufen. Ja, da kannst du und das gibt dann auch Systemzwänge. Also ich habe da halt schon, wie soll ich sagen, eben ich habe da ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, weil ich eben nicht so den Reflex habe, den habe ich auch schon kennengelernt, gerade bei postevangelikal formatierten Leuten oder bei Leuten, die irgendwie aus Kirchen ausgetreten sind oder auch traumatische Erfahrungen gerade mit Leitern gemacht haben und sich dann nur noch in ganz kleinen Gruppen treffen und die grundsätzlich der Meinung sind, es darf gar nie jemand so groß werden, dass eine solche Gefahr besteht. Und da habe ich dann das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, weil es gibt halt einfach auch bemerkenswerte Bewegungen, Aufbruchsbewegungen, in denen Dinge einfach plötzlich im positiven Sinne explodieren. Und dann Also man kann das ja mal durchspielen, so als Gedankenexperiment. Ihr seid jetzt mit Hossa Talk in dem Podcast seit vielen Jahren unterwegs und das ist ja auch massiv gewachsen. Ihr habt, weiß auch nicht jetzt, Hunderttausende von Downloads, wenn man das zusammenzählt, die letzten Jahre. Ich meine, man könnte ja jetzt das Gedankenexperiment machen, wenn das jetzt völlig durch die Decke geht, wenn man plötzlich, wenn man merkt jetzt, da kommt eine Dynamik in Gang, da jeden Monat kommen 100.000 neue Hörer dazu und so und ihr werdet so richtig die absoluten christlich postinstitutionellen Superstars der Szene, die Leute kaufen euch die T-Shirts und die Tassen, Merchandising habt ihr ja schon.
Stimmt.
Also die kaufen quasi die Hossa Talk T-Shirts und die Tassen und die Käpplis oder was ihr habt, kaufen die in rauen Mengen und so. Ja, wie gehst du jetzt damit um? Weil du hast ja dann auch die Kapazitäten nicht mehr zum Beispiel auf jede kritische Rückfrage oder auf jede private Nachricht noch zu reagieren und so. Und dann kommst du automatisch so in eine Position, in der ganz viele Leute ganz viel von dir wissen, aber du doch eigentlich, also sie doch nicht beurteilen können, ob am Ende des Tages, wenn die Rekordtaste nicht mehr gedrückt ist, ihr vielleicht doch zwei kleine Arschlöcher seid.
Ja, du hast vollkommen recht. Habe ich ja vorhin auch so ein Stück angedeutet, ne? Das bringt sozusagen diese digitale Welt ja ein Stück weit mit sich, dass du nicht mehr vor Ort bist, jemanden kennst, sondern dass du ihn nur noch vermittelt kennst. So.
Ja.
Und ich sag mal so, ne, also digital vermittelt, medial vermittelt.
Ja.
Und ich frage mich sowas ganz oft tatsächlich. Ich meine, klar, in einer gewissen Szene haben wir ja einen gewissen Ruf oder Bekanntheit oder so. Ich meine, das Gute daran ist, an der Säkularisierung von Westeuropa, ist, dass man hier sozusagen mit dem Christentum kannst du nicht mehr reich werden. Ne? Also in Amerika kannst du mit dem Christentum echt reich werden, also richtig reich.
Ja.
Wie das eben, ich meine, Gemeinde mit 15.000 Menschen, das ist einfach in Europa nicht denkbar. Also wenn, also es gibt mal hier und da welche mit 1.000 Menschen, aber ja, das ist dann schon echt viel so für uns.
Ja, ja.
Also von daher ist die Gefahr für uns, also auf dieser ganz großen Bühne super abzuheben, zum Glück nicht so doll da, aber im Kleinen natürlich trotzdem schon. Logisch. Und ich meine, ich kann es jetzt nur für uns von Hossa Talk sagen. Also wir haben auch dieses Frühjahr eine Folge über Rafi Zacharias gemacht, also über diesen Fall, den ich vorhin geschildert habe, dieses super bekannten Predigers, ne, wo sich dann rausstellte, posthum, dass da eine ganze Menge doch ziemlich anders war, als es aussah. Und da haben wir uns auch genau diese Frage gestellt, dass wir uns gedacht haben, ja, sind wir, also wo ist quasi wie steht man selber in der Gefahr, solche Dinge, in solche Fallen zu tappen? Und die Gefahr ist definitiv da, weil jeder möchte gerne besser dastehen, als er in Wirklichkeit ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein menschliches Bedürfnis. Jeder findet es schöner, wenn die Leute über einen was Gutes denken, als wenn sie die Brüche und die charakterlichen Schwächen kennen.
Ja. Gut,
bei Hossa Talk, wir haben von Anfang an so gestartet, dass wir ganz viel über unsere Zweifel gesprochen haben und über das, was wir nicht können und über das, wo unser Leben nicht gut zum Glauben passt und wir trotzdem glauben oder auch manchmal nicht glauben und so. Also über dieses ganze Ding, wir haben uns von Anfang an eher als Antihelden also dargestellt, wollte ich gerade sagen.
Ja.
Ne? Also da ist man schon wieder drin, aber wir sind auch Anti-Helden. Also
ja.
Wir haben sozusagen nie versucht, den Leuten zu sagen, mach's wie wir und dann wird alles gut oder so. Sondern
ja.
wir haben gesagt, naja, wir versuchen so gut wir können mit diesen ganzen Lebensfragen umzugehen. Und dann muss man halt mal gucken, was ja. bei rumkommt. Also, aber natürlich noch den einen Satz so, natürlich die Leute, die uns zuhören, wissen, glaube ich, schon eine ganze Menge von uns, weil wir ziemlich ehrlich sind. Aber natürlich wissen die nicht alles über uns.
Ja, ja.
Weil du nicht alles überall und schon gar nicht on-air ständig ausbreiten kannst und auch an manchen Stellen natürlich nicht möchtest.
Ja, ist ja logisch. Das wäre ja dann auch nicht gesund. Seine Seele und alle Kämpfe und familiären Auseinandersetzungen oder weiß nicht was dann in der Öffentlichkeit zu streuen. Aber ich glaube schon, dass das macht schon einen großen Unterschied, wie man sich da aufsetzt. Und da sind, glaube ich, klassisch evangelikale oder auch gerade charismatisch evangelikale Gemeinschaften in einer besonderen Gefahr, weil es macht halt schon einen Unterschied, ob du die Kanzel oder die Bühne betrittst als der gesalbte, außerordentlich begabte Gottes, der jetzt wie der Mose vom Berg kommt und dem Volk die Wahrheit verkündet und ob du dieses Bild auch noch bestärkst. Also das ist bei Mark Driscoll dann, irgendwann ist er dann auf die Bühne und hat am Anfang der Predigt gesagt, I am here to tell you the truth and you are here to obey. Also ich sage euch jetzt die Wahrheit und ihr habt zu gehorchen. Ja, wenn du natürlich diesen Anspruch setzt, dann musst du daran eigentlich scheitern und dann kannst du auch nicht mehr deine Irrtumsfähigkeit und deine Fehlerhaftigkeit und deine Zerbrüche und so, kannst du gar nicht mehr transparent machen, weil dann hast du den Sockel schon derart hochgesetzt. Also das spielt schon eine Rolle, wie man sich da aufsetzt.
Ist das nicht auch sozusagen Teil des, ich sag mal, christlichen, wir geben euch die Antwort Systems.
Ne? Ja,
das ist ja ähnlich wie bei The Boys, quasi diese angeblichen Superhelden. Natürlich müssen die zeigen, dass sie die Guten sind und dass sie die Welt retten und dass sie die Bösen bekämpfen und so weiter. Also das will man ja von denen sehen und hören. Und genauso ist es im christlichen Antwort-Business, möchte ich mal sagen. Du willst ja, dass einer da auf die Bühne geht und dir sagt, wie das mit dem Glauben wirklich funktioniert und wie du dein Leben so lebst, dass du Gottes Segnungen erleben kannst und dass deine Gebete erhört werden und dass du sozusagen vollmächtig in der Kraft Gottes irgendwie und so weiter und so fort. Ne? Also da wird ja was angesprochen sozusagen, weil ich glaube, jeder von uns hat die Frage, wie soll ich denn nun leben? Und das Christentum hat von jeher versucht, darauf eine Antwort zu geben. Und wenn du das eben in so einer medialen Verpackung machst, dann ist da halt wenig Platz für, also in so einem Star-Kult-Strahlemann-Ding ist halt wenig Platz für tatsächliche echte Zweifel, für unbeantwortete Fragen.
Ja, ja.
Also
das glaube ich.
Du musst die Fragen beantworten.
Ne? Ja, ja, also ich glaube,
das ist
eine besonders ungesunde und anfällige Ausgangslage für genau solche doppelbödigen Geschichten. Das Perverse ist halt, dass sich natürlich auch diese zweiflerische und selbstkritische Art noch einmal medial inszenieren lässt. Also
ganz genau.
Das ist natürlich das Perverse, dass man auch damit noch spielen kann. Es gibt ja auch Influencer, die dann vor der Kamera regelmäßig eins vorheulen und so und die das eigentlich dann zu ihrem Sales Pitch machen. Es gibt doch bei Black Mirror gibt es eine krasse Folge, wo es auch um solche Social Media Stars geht und einem dem ist das dann zu bunt und der hat dann quasi auf der Bühne vor den Augen von Millionen Zuschauern hat er irgendwie, tickt er total durch und hält dann dem Moderator das Messer irgendwie an die Kehle oder was. Und der dreht das dann um und macht daraus den Sales Pitch für diesen jungen Typen. Und der nimmt das dann, das wird dann alles noch einmal verwurstet. Und das ist ganz pervers an der Sache, dass man natürlich auch aus einem bescheidenen, ehrlichen, zweiflerischen Auftritt nochmal eine Marke machen kann.
Und dann, das ist das, was ich vorhin meinte, ne, bei dieser Szene in The Boys auf diesem christlichen Kongress, wo dann Starlight sozusagen erzählt, wie sie von dem anderen Superheld sexuell missbraucht wurde. Und du denkst, okay, jetzt kriegt das Ganze einen Bruch.
Ja.
Aber genau wie du es gerade geschildert hast, es wird rumgedreht und es wird letzten Endes wieder zum Sales Pitch gemacht, dafür, dass sie jetzt die gebrochene Heldin ist, die aber tatsächlich für die Wahrheit steht. Und dieser Superheld The Ocean, der wird getadelt und der wird in die Verbannung geschickt und so weiter. Also das Ding wird quasi genau rumgedreht und der Zirkus geht einfach weiter. Und das ist ja der Punkt. Das ist das Frustrierende an dieser ganzen Geschichte. Und das ist auch das Frustrierende an dieser, ich sag mal, evangelikalen Welt. Ich mag das gar nicht so nach dem Motto, oh, die Evangelikalen, die sind alle so böse. So meine ich das gar nicht. Aber an dieser Business, also christliche Superstar-Geschichte. Der eine kommt zu Fall. und der Zirkus geht einfach weiter. Der nächste steht schon in den Startlöchern, der dir dann wieder verkauft, warum du seine Bücher kaufen musst und warum du ihm zuhören musst, wie das denn mit dem Glauben so richtig geht. Also und da finde ich sozusagen, also ich meine jetzt nach dieser Ravi Zacharias Geschichte, und du hast ja den Podcast erwähnt zu Mars Hill, The Rise and Fall of Mars Hill mit Mark Driscoll und so. Hier wird jetzt endlich mal angefangen, mal zu rufen, stopp, wir müssen innehalten, wir müssen uns mit diesen Fragen beschäftigen.
Ja.
Und das finde ich gut. Also, ne, weil ich würde auch sagen, jeder steht in der Gefahr, auch ich bei Hossa Talk oder sonst wie, dann verkaufen wir halt Ehrlichkeit oder so. Also du hast vollkommen recht, es ist alles verwurstbar und irgendwie steht auch, glaube ich, jeder tatsächlich in der Gefahr, mehr Schein als Sein abzuliefern.
Das ist und dann, eigentlich sind wir dann wieder bei dem Punkt, über den wir auch in einem anderen Podcast, in einer anderen Episode schon mal gesprochen haben. Letztlich bist du dann auf dich selbst zurückgeworfen und stehst vor der Frage, gibt es Leute in meinem Leben, Freunde, ein Partner, wer auch immer, gibt es Leute, die mir nah genug sind, um mich zu kennen, wie ich wirklich bin, die sich trauen, mir in ihr Leben hineinzusprechen, denen ich die Erlaubnis gebe, auch Kritik zu üben und deren Kritik ich auch wirklich ernst nehme. Das ist, ich finde, dass je älter ich werde, desto essentieller finde ich diese Frage, ob da wirklich einen, das müssen nicht 30 Leute sein, ich glaube, das können nicht 30 Leute sein, aber es muss einen kleinen Kreis von Menschen geben, denen ich mich wage, so anzuvertrauen, dass sie mir auch spiegeln, was sie an mir beobachten und die mir auch sagen würden, wenn da Sein und Schein, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung einfach völlig ungesund auseinanderfallen. Und es ist ja interessant, um jetzt zum Schluss doch noch mal auf The Boys zu sprechen zu kommen. Es ist ja interessant, dass zwischen den Seven, zwischen diesen Superhelden und den Boys, die Superhelden eigentlich zu Fall bringen wollen, eine ganz eigenartige Verbindung entsteht zwischen Howie, der zu den Boys gehört, und Starlight, die zu den Seven gehört. Und die entwickeln, das ist auch nicht spannungsfrei, aber die entwickeln quasi eine, das darf man glaube ich schon sagen, so eine eigenartige Freundschaft, in der eben diese Zerbrechlichkeit dann zuweilen auch Platz hat. Und das, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
Ja, ja, definitiv. Und ich würde sagen, also wenn wenn Zweifel und Fragen und eben nicht die Antwort wissen, nicht genauso okay ist, wie eine Antwort anzubieten, ne? Wenn dann wird es halt irgendwann auch schräg, weil keiner von uns hat auf alles die Antwort in der Tasche. Und, ja. und auch wenn man das, keine Ahnung, als junger Mensch nach Vorbildern sucht, die dir genau sagen, wie du leben solltest, was du tun solltest und was du lassen solltest und wie du glauben solltest oder wie auch immer. Man muss einfach mal festhalten, die Welt ist sehr komplex und zu glauben ist auch sehr komplex und deine eigene Person ist auch sehr, sehr komplex mit ihren ganzen Licht- und Schattenseiten und all dem, was manchmal rund und manchmal auch sehr, sehr eckig läuft. Und ich finde sozusagen, also ich werbe immer dafür, ne, dass man in Gemeinde, im christlichen Business, also ich weiß nicht, ich kann es nicht prozentual ausdrücken, aber ganz viel Platz auch für das lässt, was man nicht weiß oder wo man scheitert, wo es bricht.
Ja.
Dass man irgendwie, damit irgendwie klar ist, ich bin nicht die Antwort auf deine Frage.
Ja, sehr schön. Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich hätte aber jetzt doch gerne noch eine Antwort von dir. Und zwar auf die Frage, für wen ist The Boys etwas? Für wen würdest du jetzt diese Serie ans Herz legen und sagen, also mindestens die erste Episode solltest du dir mal gönnen, um zu schauen, ob dich das in den Bann zieht?
Genau, ich würde sagen, Leute, die wie gesagt kein, also die es aushalten, dass die Charaktere, die dir gezeigt werden und auch die Art, wie die Geschichte erzählt wird, eben nicht sehr schwarz-weiß ist, nicht sehr stereotyp, sondern ganz viele Brüche und Dinge passieren, die du einfach normalerweise nicht erwartest von so einer Serie. Zum einen, also du brauchst eine große Ambiguitätstoleranz, möchte ich mal so sagen, in dem Sinne, dich auf etwas Makabres, sehr Schwarzhumoriges einzulassen.
Ja.
Das wäre die eine Gruppe. Und da würde ich auch sagen, ob du nun Superhelden magst oder nicht, das wäre nicht die erste Frage. Wenn dich sowas interessiert, ein schwarzhumoriger Blick auf die Gesellschaft, eine Serie, die das sehr feiert, dann könnte das was sein, auch wenn du Superhelden nicht magst. Wenn du Superhelden magst, wenn du in dieser Denkwelt drinne steckst und Marvel-Comics liebst und DC und so weiter und so fort, dann hast du in The Boys einfach die perfekte Persiflage und das perfekte quasi in die Postmoderne hinein konsequent zu Ende gedachte Ding, was dieses ganze Genre wirklich quasi ad absurdum führt.
Ja,
so.
Ja,
genau. Und zwar das mit so viel Humor und so viel wahnsinnigen Szenen, dass man, finde ich, als Superhelden-Fan nicht anders kann, als beide Daumen hochhalten und sagen, yep, ihr zerstört gerade meinen Kindheitstraum und ich feiere euch dafür, weil es einfach wundervoll ist, wie ihr das tut.
So. Sehr gut. Jay, vielen Dank für diese Schlussbeurteilung. Es gibt eine dritte Staffel und die kommt, glaube ich, schon recht bald.
Genau, darauf warte ich.
Ja, ja, also wir sind da gerade an der Schwelle zur dritten Staffel und hoffen, dass da einige auch noch aufspringen. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden, Jay. Liebe Podcasterinnen und Podcaster, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wenn ihr Kommentare und so weiter hinterlässt auf den sozialen Medien. Man hört sich. Tschüss zusammen.
Alles klar, tschüss.